ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Scharfe Kritik an der Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs kommt von Israels Verbündeten, den USA. Dazu mehr von Ralf Borchardt. Reaktionen kommen mittlerweile auch aus Deutschland, die fasst Georg Schwarte zusammen. Und Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in der Ukraine ein zerstörtes Kraftwerk besichtigt. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 21. Mai um 17.30 Uhr. Die Entscheidung des Chefanklägers Kahn am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, einen Haftbefehl gegen Israels Ministerpräsidenten Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant zu beantragen, hat international scharfe Kritik ausgelöst. Netanyahu und Gallant werden Kriegsverbrechen im Gazastreifen vorgeworfen. Gleichzeitig wurden Haftbefehle gegen drei Hamas-Führer beantragt. Netanyahu selbst nannte es eine Dreistigkeit, dass ihm ein solcher Vorwurf gemacht wird. Reaktionen kommen natürlich auch von Israels engsten Verbündeten, den USA. Dabei bekräftigte US-Präsident Biden die unbedingte Solidarität mit Israel. Ralf Borchardt aus Washington fasst die Reaktionen zusammen.
Die Kritik aus Washington ist eindeutig und ungewöhnlich scharf formuliert. US-Präsident Biden nannte den Antrag auf Haftbefehl gegen Israels Regierungschef Netanyahu empörend. Biden betonte, Israel und die Hamas dürften in keiner Weise gleichgesetzt werden.
There is no equivalence between Israel and Hamas.
Damit bezog sich Biden darauf, dass der Chefankläger beim Internationalen Strafgerichtshof Kahn sowohl Haftbefehle gegen die Hamas-Anführer Sinwar, Haniyeh und Dave als auch gegen Israels Regierungschef Netanyahu und dessen Verteidigungsminister Gallant beantragt hatte. Die USA würden Israel bei Bedrohungen seiner Sicherheit immer zur Seite stehen, betonte Biden weiter.
We'll always stand with Israel and the threats against its security.
Ähnlich äußerte sich US-Außenminister Blinken, die Hamas sei eine brutale Terrororganisation, die das schlimmste Massaker an Juden seit dem Holocaust verübt habe und noch immer Dutzende von unschuldigen Menschen als Geiseln halte. Dass Haftbefehle für hochrangige israelische Politiker zusammen mit Haftbefehlen für Hamas-Terroristen beantragt worden seien, nannte Blinken beschämend. Unter US-Rechtsexperten gibt es allerdings auch Kritik an der Reaktion der US-Regierung. Adil Haag, Professor an der Rutgers University, betonte im Fernsehsender PBS:
It's important to understand that international law does not compare individuals with each other.
Es ist wichtig zu verstehen, dass internationales Recht nicht einzelne Personen miteinander vergleicht. Es vergleicht das Verhalten jeder einzelnen Person mit ihren rechtlichen Verpflichtungen. Der Maßstab ist also nicht, ob eine Seite besser oder schlechter ist als die andere. Der Maßstab ist das Gesetz. Auch die israelische Seite habe ihre rechtlichen Verpflichtungen aus Sicht des Den Haager Chefanklägers nicht erfüllt, so der Rechtsexperte weiter. Die USA gehören, wie auch Israel selbst, zu den Staaten, die nicht Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs sind, die die Rechtsprechung des Gerichtshofs also grundsätzlich nicht anerkennen. Fallweise unterstützen die USA aber Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs, etwa wenn es um mutmaßliche russische Kriegsverbrechen in der Ukraine geht.
Seinen geplanten Besuch in Israel hat Chefankläger Kahn kurzfristig abgesagt, so lautet es aus US-Kreisen. Eigentlich sollte dort noch über die Ermittlungen gesprochen werden und auch Israels Sicht sollte gehört werden. Kritik kommt auch aus Deutschland, wo man sich vor allem auf das parallele Beantragen des Haftbefehls gegen Israel und die Führung der Hamas bezieht, im Gegensatz zu Frankreich, das dem Antrag den Rücken stärkt. Laut Auswärtigem Amt entsteht im Entscheid aus Den Haag der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung. Georg Schwarte mit den Einzelheiten.
Der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof beantragt zeitgleich Haftbefehle gegen drei Führer der Terrororganisation Hamas und Israels Premier Netanyahu sowie Verteidigungsminister Gallant. Der Vorwurf: Kriegsverbrechen. Beim Unionsaußenpolitiker Jürgen Hart schrillen da alle Alarmglocken.
Ich finde die Art und Weise, wie der Antrag vorgetragen wurde, sehr befremdlich. Es lässt die Zweifel offen, ob wirklich die reine richterliche oder hier in diesem Fall staatsanwaltschaftliche Unabhängigkeit Antrieb ist oder andere Motive.
Hart sieht sich im Deutschlandfunk mit seiner Kritik auf einer Linie mit anderen westlichen Verbündeten Israels. US-Präsident Biden ist so wörtlich empört. Der amerikanische Außenminister Blinken nennt das Vorgehen des Chefanklägers beschämend. Und das Auswärtige Amt in Berlin veröffentlicht eine schriftliche Sprechererklärung. Erster Punkt: Deutschland respektiert den Internationalen Strafgerichtshof.
Der Internationale Strafgerichtshof ist eine elementare Errungenschaft der Weltgemeinschaft, die Deutschland immer unterstützt hat. Deutschland respektiert seine Unabhängigkeit und seine Verfahrensabläufe wie die aller anderen internationalen Gerichte.
Es folgt der Verweis darauf, dass die Vorverfahrenskammer des Gerichtshofes jetzt erst einmal über die Anträge auf Haftbefehle entscheidet. Müsse und es folgt ein weiteres Aber.
Durch die gleichzeitige Beantragung der Haftbefehle gegen die Hamas-Führer auf der einen und die beiden israelischen Amtsträger auf der anderen Seite ist der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung entstanden.
FDP-Generalsekretär Djirsaray ist da weniger diplomatisch. Für ihn geht es gar nicht, die Terrororganisation Hamas scheinbar auf die gleiche Stufe zu stellen wie die einzige Demokratie im arabischen Raum.
Man kann nicht eine Demokratie in einem gleichen Atemzug benennen wie eine Terrororganisation. Das finde ich problematisch. Die Hamas ist eine Terrororganisation, finanziert von Teheran aus.
So Djirsaray im ARD-Morgenmagazin. Nachdenklichere Töne kommen vom außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid. Er appelliert an Israel, jetzt von sich aus selbst Untersuchungen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Völkerrecht im Gaza-Krieg aufzunehmen, um dem Gericht so zuvorzukommen. Hier geht es um den sogenannten Grundsatz der Komplementarität, der besagt, dass der Gerichtshof nur dann strafverfolgend tätig werden kann, wenn Staaten nicht willens sind, Straftaten selbst zu verfolgen. Er, so Schmid weiter, vertraue dem israelischen Rechtsstaat. Der FDP-Politiker Djirsaray lässt das so nicht gelten.
Hamas verfolgt nicht politische Ziele, sondern sie hat ganz klar einen Auftrag oder ein Ziel, Israel zu bekämpfen und zu zerstören. Und dementsprechend ist es höchst problematisch, in einem Atemklag gleichzeitig diese beide Parteien zu erwähnen. Das gehört sich aus meiner Sicht nicht.
Israel und die USA haben den Strafgerichtshof nie anerkannt. Und Netanyahu selbst, der wendet sich direkt an Chefankläger Khan und sagt wörtlich: Mit welcher Unverfrorenheit wagen Sie es, das Monster der Hamas mit den Soldaten der israelischen Armee zu vergleichen, der moralischsten Armee der Welt? Ende des Zitats.
Werfen wir noch einen Blick auf den Krieg in der Ukraine. Zum wiederholten Male ist Außenministerin Baerbock zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Wichtigster Punkt bei ihrer Reise ist die Forderung, die Luftabwehr stärker zu unterstützen. Dabei hat sie auch ein Kraftwerk besichtigt, das bei einem russischen Raketenangriff zerstört worden ist. Laut ukrainischen Angaben sind die Kraftwerke kaum zu reparieren, da es keine Ersatzteile mehr gibt. Baerbock warf Russland vor, gezielt zivile Infrastruktur anzugreifen, um die Ukraine und die Menschen zu zerstören. Andrea Beer in Kiew hat Baerbocks Besuch beobachtet.
In gelber Jacke mit einem weißen Schutzhelm auf dem Kopf geht Außenministerin Annalena Baerbock die Stufen zu einem Schutzraum hinab. Dieser liegt in einem großen Kraftwerk, das durch russische Angriffe zerstört wurde. Der Schutzraum stammt bereits aus dem Kalten Krieg. Denn das von Russland zerschossene riesige Kraftwerk wurde vor Jahrzehnten gebaut, erzählt der ukrainische Energieminister Hermann Haluschenko, der die Außenministerin über das Gelände begleitet. Es wurde schon damals mit einem Schutzraum gebaut und das ist sehr ungewöhnlich für ein Energiekraftwerk. Aber es wurde zu Sowjetzeiten gebaut, um sich auf einen Krieg vorzubereiten. Und jetzt verwenden wir diesen Schutzraum, um uns vor russischen Angriffen zu schützen. Darin liegt eine gewisse Ironie, ergänzt Annalena Baerbock einen Halbsatz des Ministers. Der Gang durch das zerschossene Werk ist laut und staubig, denn überall wird repariert. 11 russische Raketen attackierten das Kraftwerk und 6 davon trafen ihr Ziel. Die Flugabwehr hatte keine Abwehrraketen mehr, konstatiert Energieminister Haluschenko. All dies zeige, dass Russland gezielt zivile Infrastruktur angreife und damit Land und Menschen zerstören wolle, so Annalena Baerbock.
Solche Orte schmerzen, weil ich in den letzten 2 Jahren an so vielen unterschiedlichen Orten hier in der Ukraine gewesen bin, wo man die gezielte Strategie strategische Absicht der russischen Kriegsführung sieht. Hier mit dem Ziel, dass die Elektrizitätsversorgung zusammenbricht. Und wir wissen, was es bedeutet, wenn Krankenhäuser auf Dauer eben nicht mehr über Notstromaggregate die Stabilität aufrechterhalten können. Das heißt, wir sehen hier, was dieser Krieg bedeutet.
Die grüne Außenministerin appellierte erneut an die Partner des Landes, mehr Flugabwehr zu liefern.
Wir haben gesehen, dass die Luftabwehr geholfen hat, aber dass nicht genügend Luftabwehr bereitsteht, um insbesondere auch die Infrastruktur, die lebensnotwendige Infrastruktur wie die Stromversorgung zu schützen. Wir sehen jetzt, dass selbst in warmen Frühlingstagen der Strom hier reduziert werden muss, weil die zentralen Kraftwerke gerade im Kohlebereich durch die gezielten Attacken in den letzten Monaten alle getroffen worden sind.
Die Konstruktion des Kraftwerks sei alt, aber stabil, fährt Hermann Haluschenko dann fort, was die Zerstörungskraft des Angriffs noch deutlicher macht. Das Werk gehört zu den größten des Landes. Doch weitere Details dürfen nicht öffentlich gemacht werden, aus Sicherheitsgründen. An Wochenenden laufe das Energiesystem mehr oder weniger. Doch zu energieintensiven Tageszeiten und an Werktagen werde landesweit der Strom kontrolliert abgeschaltet, so der Minister. Wir bereiten uns nun auf den kommenden Winter vor. Das haben wir auch 2023 gemacht. Und nun haben wir diese Aufgabe ein weiteres Mal. Experten des von Russland zerstörten Kraftwerks seien zurzeit in Deutschland und würden weltweit nach Ersatzteilen fahnden, denn für alte Kraftwerke wie dieses würde nicht mehr produziert.
Am Rande ihres Besuchs wurde die Außenministerin wegen ihrer Unterstützung für die Ukraine mit einem Verdienstorden ausgezeichnet. Präsident Selenskyj überreichte ihr heute im Präsidialamt der Hauptstadt Kiew den Orden, nachdem ihr zum Jahreswechsel die Auszeichnung bereits zugesprochen wurde. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.